Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Christian Friedl, Schauspieler und Sänger. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Und in Stuttgart sind Sie, glaube ich, gerade öfter. 6. Januar stand auf dem Tourkalender Konzert im Kellerclub in Stuttgart. Mhm. Wie war's?
Also das Publikum war fantastisch. Also wirklich, wir hatten einen super Spaß.
Das müssen
Spaß.
Sie ja jetzt sagen.
Ich muss es sagen, aber es war wirklich so, Sie haben gesungen, während Sie applaudiert haben. Das haben wir auch noch nie erlebt.
Textsicher bei Woods of Burnham?
Also Sie haben praktisch so so Chöre gemacht und haben uns wirklich nicht von der Bühne gelassen. Wir haben 3 Zugabenblöcke gegeben und das war super. Der Club war so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist ja so ein Rock'n'Roll-Schuppen und wir machen ja so Indie-Pop mit 80er-Einflüssen und das war so ein bisschen...
War der nicht sauber genug?
Ich muss jetzt vorsichtig sein, ich sitze ja hier direkt in der Stadt. Also er hat etwas seltsam gerochen, gebe ich zu. Und die Toiletten, da wäre auch eine Sanierung durchaus angebracht. Aber
das gehört alles zum Ambiente, das muss
aber
so
ich glaube, das ist auch wichtig in so einem Rock'n'Roll-Schuppen. Da haben auch schon viele Bands gespielt. Aber das hat die Leute überhaupt nicht gestört, nicht abgehalten. Und wir hatten super viel Spaß. Und wir sind sehr, sehr glücklich dann wieder nach Dresden zurückgefahren.
Ja, ist immer schön, wenn man dann wieder nach Hause fahren kann. Aber wir hören jetzt mal eben rein, ob man denn wirklich dazu machen kann, was Woods of Burnham so veranstaltet. Und zwar kurzes Reinhören in Grace aktuelle Single. Grace ist der Titelsong des neuen Albums. Um was geht's in Grace?
Grace, also das Album an sich ist ein sehr persönliches Album. Ich habe dort inhaltlich als roten Faden den frühen Tod meiner Mutter, der plötzliche Tod, verarbeitet. Und Grace steht einerseits für Anmut und Schönheit, Schönheit des Lebens auch. Und letztendlich kann Grace ja auch ein Name sein. Und das Album ist aber kein normales Traueralbum. Es ist kein Album, was man reinlegt und dann kriegt man plötzlich eine Depression oder so, sondern es behandelt zwar Themen wie Verlust, wie frühzeitiger Tod, wie Verlustängste, Alleinsein, aber es ist sehr, sehr nach vorne gerichtet, sehr tanzbar und sehr positiv, weil meine Mutter war vom Wesen her eine Frau, die sehr optimistisch war, sehr lebensbejahend war und die vor allen Dingen sehr gerne getanzt hat und die vor allen Dingen die schnelleren Songs meiner Band mochte. Und deswegen war die Band auch sofort dafür, das inhaltlich als roten Faden zu nehmen. Und wir hatten dann aber auch große Lust, sehr, sehr freundliche, tanzbare Musik zu machen. Und somit ist das Album sehr, sehr positiv in der Ausstrahlung, was mich sehr, sehr freut.
Sind Sie denn dann im Moment des Singens nur der Künstler, der auf die größtmögliche Perfektion des Songs achtet? Oder geht Ihnen dann auch dieser Abschied und Ihre Mutter durch den Kopf?
Das geht einem schon durch den Kopf. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt bei den Konzerten, es gibt einen sehr, sehr persönlichen Song, eine Klavierballade, die ganz am Schluss des Albums steht, Alone. Und wenn man den Song live spielt, das ist schon... das kostet einen manchmal sogar Überwindung. Das hatte ich auch noch nie erlebt. Auch als Schauspieler ist das für mich neu. Ich versuche ja nicht, wenn ich Konzerte spiele, den Musiker zu spielen. Deswegen ist das auch nochmal, gerade wenn man dann so sehr persönliche Songs hat, ist das schon etwas Neues auch für mich. Und aber
so viel von sich preiszugeben.
Sehr viel von sich preiszugeben und auch loszulassen. Und aber das ist sehr, es ist auch eine Form der Verarbeitung und es ist auch eine sehr wohltuende Verarbeitung, auch wenn es manchmal einem Überwindung kostet, aber es ist besser als die Verdrängung des Ganzen und man kann ja gar nicht anders, du musst die Dinge ja irgendwann lernen zu akzeptieren und die Musik hilft mir da als Ausdrucksmittel, als sehr persönliches Ausdrucksmittel sehr.
Jetzt gerade Homeless, die aktuelle Single. Da würde wahrscheinlich jemand von der Plattenfirma sagen, boah, ganz schön gewagt, so eine Ballade als Single rauszuhauen. Ist das passiert bei Ihnen?
Also wir haben ja eine eigene Plattenfirma und sind sehr unabhängig von diesem ganzen Musiksystem, was uns natürlich die Freiheit gibt, selber entscheiden zu können, welche Songs wir veröffentlichen und wie wir die veröffentlichen. Und wir hatten uns jetzt gedacht, zu dieser winterlichen Zeit, zur kuscheligen Zeit, bringen wir mal unsere Balladen raus. Und wir haben aber auch noch einen Sommerhit. Und ich setze sehr auf diesen Sommerhit und hoffe, dass er auch bei SWR 1 gespielt werden kann. Der heißt Hommage au Soleil und das wird dann später eine Single werden. Aber diese Unabhängigkeit zu sagen, wie wir was veröffentlichen, welche Videos wir drehen, wie wir Musik aufnehmen, das ist etwas, was sehr, sehr, sehr viel Spaß macht. Und aber es ist natürlich auch immer gut, wenn dann richtige professionelle Leute uns dann unterstützen. Man muss ja auch den Weg weitergehen, aber wir sind relativ am Anfang noch unserer Karriere, auch wenn wir keine 20 mehr sind.
Wobei Sie auch eine Band haben, die auch die SWR1-Hörer kennen können, nämlich Polarkreis 18, die ehemaligen Mitglieder. Die hatten, ich glaube 2008 war das, einen großen Hit mit Allein, Allein. Ja. Und da gab es auch den Chor in diesem Song. Jetzt hat mich das gerade bei Homeless ein wenig daran erinnert, dieser Chor. Ist das so ein Markenzeichen?
Nein, also das ist, glaube ich, ich bin ja absoluter Gospelchor-Fan und ich singe am liebsten, wenn wir ein Album aufnehmen, singe ich am liebsten die Chöre ein und nicht die Hauptstimme. Weil mir macht das wahnsinnig viel Spaß, Chöre zu entwickeln. Und mein großer Traum ist auch mal mit einem Gospelchor auf Tour zu gehen. Das können wir uns bisher noch nicht leisten. Aber diese Gospelchor-Anklänge findet man auf dem Album in verschiedenen Songs auch wieder. Und die Jungs hatten, glaube ich, damals große Lust, eine Hymne zu schreiben. Und das ist ihnen ja sehr gut gelungen. Und diese Hymne ist ja auch sehr erfolgreich gewesen. Aber das war jetzt keine Idee, wo sie sagten, Mensch, wenn da ein Chor ist, vielleicht klappt's dann wieder mit dem Radio.
Wäre so eine Karriere als Sängerknabe dann eine Alternative gewesen?
Oder als Chorleiter? Nee, ich glaube so, dazu bin ich dann doch zu mittelpunktstrebend. Man hört mich, glaube ich, auch in jedem Chor raus. Obwohl ich mich auch zurücknehmen kann, jetzt auch mit gehobenem Alter, wird das auch, glaube ich, besser. Aber ich glaube, früher hatte ich auch mal im Schulchor gesungen und dann hat die Musiklehrerin gesagt, Christian, du brauchst ein Sololied, man hört dich immer raus. Versuch dich zurückzunehmen, aber ich liebe Chöre. Ich bin absoluter Chorfan.
Wo Sie das Alter gerade angesprochen haben, kann ich jetzt so unhöflich sein und Sie outen, denn Sie sind noch keine 40, werden Sie erst im März, aber Sie feiern schon 30. Bühnenjubiläum. Sind Sie auf die Bühne geflogen?
Aus dem Mutterleib heraus auf die Bühne geflutscht. Nein, es ist so, dass ich mit 1989 war ich in einem Kinderstück, der Sauwetterwind, schon auf der Bühne und habe in einer Schule sozusagen, waren wir sozusagen ganz unartige Schüler. Das war mein erstes Stück. Und das war 1989, dann kam 1990 meine erste Sprechrolle im Großen Haus dann schon in Magdeburg, wo ich aufgewachsen bin. Und ja, und da habe ich so viel Blut geleckt und wollte dann gar nicht mehr von der Bühne runter, habe dann in etlichen Statistenstücken mitgespielt, ob nun Schauspiel, Oper, selbst im Ballett in engen Hosen, damals noch in der Pubertät, 20 Kilo mehr, das sah, die Fotos sind alle unter Verschluss, aber auf jeden Fall sind sie... Nie werden diese Fotos veröffentlicht. Aber man hat so eine Leidenschaft entwickelt für die Bühne und das mache ich heute immer noch.
Ja, die ist gerade auch zu sehen und wo Sie gerade das Stichwort Blut in den Mund genommen haben, auf das gehen wir gleich mal detaillierter ein. Sie sind nämlich zu sehen gerade in der Thriller-Serie Das Parfüm, angeregt durch Patrick Süskinds Roman. Und da sind Sie gerade zu sehen als zahnlos. Sie haben gerade schon gesagt, das ist ein Außenseiter. Was für ein Typ ist es genau?
Also ich sah auch noch nie besser aus in einer Serie. Ich habe lange Haare, falsche Zähne, bin etwas aufgedunsen. Und das sagt schon sehr viel, das äußere Bild sagt schon sehr viel über die Figur aus, die sehr viel Unangenehmes in der Kindheit, in der Jugend erlebt hat, was der Daniel versucht zu verarbeiten. Und dann passieren einige ungeklärte Mordfälle. Und somit kommt die Clique, die sich früher getroffen haben und Experimente gemacht haben mit Gerüchen, wieder zusammen und sind alle Tatverdächtige. Und das ist Daniel natürlich einer, der ganz oben steht, weil er eben im Grunde genommen ja nicht so richtig einschätzbar ist. Und das hat mich gereizt an dieser Figur, dass man merkt, der hat ein Geheimnis und irgendetwas ist da sehr seltsam.
Ja, er geht auch zur Psychologin und weiß selber nicht so ganz genau, was in ihm vorgeht. Mhm. Und es geht ja um diesen Duft und die Experimente mit dem Duft. Hatten Sie eine ganz besondere Beziehung zum Thema Duft oder kam das durch diese Anfrage dann auf?
Also ich liebe den Roman, ich finde den Roman toll, den habe ich als Jugendlicher extrem verschlungen.
Es gab ja auch eine Verfilmung fürs Kino.
Tolle Verfilmung von Tom Tykwer, bin auch großer Tom Tykwer-Fan.
Müssen Sie auch sagen, wenn Sie in Babylon Berlin nochmal mitspielen wollen.
Hab hier so einen Zettel mit, ja, ja. Was darf ich nicht vergessen. Und ich habe zum Beispiel als Kind, als ich angefangen habe Theater zu spielen, hinter der Bühne stand immer so alte Holz. Podeste und die haben so einen ganz eigenartigen Geruch, so ein bisschen modrig. Und wenn ich das im Theater rieche, jetzt sind ja viele Theater sehr modern saniert und die Gerüche sind so ein bisschen verschwunden, was sehr schade ist. Es erinnert manchmal so an so eine Sterilität von so einem Krankenhaus. Aber wenn so ein Theater so eine Gerüche hat, dann ist das wie so ein, also da fühle ich mich extrem wohl und das ist mir, und sowas geht uns ja allen so, wenn wir wahrscheinlich Gerüche aus der Kindheit, zum Beispiel der Intershop in der DDR, wenn man dort reingekommen ist und man hat so gerochen und ich weiß gar nicht, was das war, wahrscheinlich Parfüm, Waschmittel.
Eine Mischung aus allem.
Also eine Mischung aus diesen Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel in eine Drogerie kommt, wahrscheinlich ist das auch noch, aber das war schon etwas, wo man dachte, wow, hier ist die große Welt, hier gibt's ein großes Versprechen, hier schmeckt alles, egal was man kauft.
Es heißt ja, das Duftgedächtnis sei das intensivste. Wenn Sie jetzt Ihre Figur anschauen, den Zahnlos, wonach riecht der denn?
Ich glaube, der riecht ein bisschen unangenehm. Vielleicht riecht er auch ein bisschen nach Schweiß, weil er immer versucht, Sachen zu verdrängen. Und deswegen, wenn man sich körperlich so festhält, dann transpiriert wahrscheinlich irgendwo der Körper aus allen Öffnungen. Und ja, das ist ein Typ voller Ängste. Und ich glaube, der Angstschweiß, den riecht man dann wahrscheinlich.
Sie stammen aus Magdeburg, haben Sie gerade schon gesagt. Sie waren 10, als die Mauer fiel. Waren Sie ein Jungpionier?
Ich war nicht nur Jungpionier, ich war sogar Thälmann-Pionier noch. Zur FDJ habe ich es dann nicht mehr geschafft. Aber ich hatte noch ein rotes Halstuch.
Und ich glaube, im Mitgliedsausweis, ich habe das gestern mal recherchiert, der Jungpioniere standen 10 Gebote.
Ja.
Gegen welche der 10 Gebote haben Sie denn verstoßen?
Ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt... ich habe auch öfters mal mein Pionierheitstuch vergessen, beim Pioniernachmittag am Mittwoch.
Ist das eines der Gebote?
Das ist, glaube ich, da kriegt man wahrscheinlich in Mitarbeit... in Ordnung hatte ich dann oftmals auch eine 3 auf dem Zeugnis. Aber die Gebote, ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, was die Gebote waren. Wahrscheinlich einfach, du sollst dein Heimatland lieben, du sollst deine Eltern lieben und so. Ich glaube.
Gebot Nummer 1, wir Jungpioniere lieben unsere deutsche demokratische Republik.
Ja, das habe ich natürlich aus vollem Herzen, habe ich die geliebt. Aber ich wusste ja auch nicht, was das für ein Staat war.
Wann haben Sie denn so langsam gemerkt, was das für ein Staat ist?
Ich glaube, das habe ich sehr schnell gemerkt nach der Wende. Erstmal war alles ein Abenteuer. Ich weiß noch, dass meine Eltern auch relativ schnell rübergefahren sind nach Helmstedt. Helmstedt ist sozusagen der erste Ort, der an der Grenze liegt, dort bei Magdeburg. Und dann kamen sie abends mit so Tüten wieder und dann gab es Überraschungseier und was weiß ich nicht alles. Und das war natürlich alles aufregend. Der Intershop war plötzlich nicht mehr nur noch in Magdeburg. Dann hat man sich die Bravo kaufen können, man hat die Mickey Mouse bekommen. Und dann merkte man aber irgendwann anhand von meinem Vater, der erst Chefarzt der Poliklinik Südost war und dann nach der Wende ging es darum Privatisierungen. Die Polikliniken wurden aufgelöst, was absolut skandalös ist, weil heutzutage kommen wir wieder zurück zu dem System der Gemeinschaftspraxen und Polikliniken, was ja eigentlich das Gleiche ist und was natürlich für Ärzte viel lukrativer ist, weil sie sich diese ganzen teuren Geräte nicht alle allein leisten müssen, sondern sie können sich das teilen. Und dann habe ich so gemerkt, dass das mein Vater sehr bewegt hat, dieses neue System, die Umstellung, Verträge zu unterschreiben, die man heute nicht mehr unterschreiben müsste. Und wie das auch zu vielen Problemen, auch sozialen Problemen, er musste Leute kündigen, er musste jedes Jahr so ein Röntgenapparat überprüfen lassen, neue Sachen kaufen. Dann ging es nur noch um Zahlen, nur noch um Nummern. Und da merkte man dann irgendwann, aha, hier geht es jetzt also nicht um ein soziales System, sondern es geht um Geld, um den Kapitalismus. Und der fängt auch bei Ärzten an. Und da merkte man dann plötzlich, oh, da wird etwas übergestülpt und es geht alles viel zu schnell. Und das hat ja, da wurde es dann plötzlich politisch.
Ja, und auch die Treuhand hat ja viele Fehler gemacht. Also Firmen, die sich dort einfach einverleibt wurden, das hat auch dazu geführt, dass sich viele Menschen auch betrogen gefühlt haben. Ist das auch eine Ursache dafür, für die gesellschaftliche Situation, die wir jetzt gerade auch auszuhalten haben?
Ich glaube auf jeden Fall, dass dieser Unmut, diese Wut ist, glaube ich, gewachsen. Es ist ein bisschen traurig, dass viele Leute nicht den Mut hatten, früher auf die Straße zu gehen, sich gegen das System, also auch zu sagen, stopp mal, das geht zu schnell. Es ist ja immer noch nicht, es gibt ja immer noch ein Lohngefälle zwischen Ost und West. Und ich glaube, dass es etwas ist, was sich jetzt leider kanalisiert, leider in wie ich finde, falschen Feindesbildern äußert. Und was noch zu der Wut und dem Frust führt, zu sagen, ich wähle jetzt aus Protest diese und diese Partei, um es jetzt den etablierten Parteien zu zeigen. Das ist sehr, sehr schade und sehr, sehr traurig, diese Entwicklung. Aber es ist, glaube ich, der Kern ist sicherlich dort auch zu finden.
Aber gerade haben wir ja auch die Streiks eben auch für gleiches Gehalt in Ost und West. Merken Sie denn in der jungen Generation einen anderen Umgang damit?
Ich glaube, in meiner Generation ist es ein bisschen lockerer. Ich bin ja zum Beispiel auch eher ein Wossi, wenn man jetzt mal so mit diesen Begrifflichkeiten kommt.
Sie sind dann nach München gegangen, Otto Falkenberg, Schauspielschule.
Genau. Hab dann in Hannover Theater gespielt, bin also lange Zeit auch im Westen Deutschlands gewesen. Und ich glaube, für meine Generation ist noch so ein, dass wir gehen lockerer damit um und wir genießen diese Freiheit und auch diesen Austausch zwischen beiden Seiten. Aber ich glaube, so eine Generation weiter ist das schon ein anderes Bild und ja.
Es gibt gerade viele Vergleiche, die gezogen werden auch zur Weimarer Republik. Sie haben auch mitgespielt in einer Serie, die zu dieser Zeit spielt, Babylon Berlin nämlich. Ja. Gangster, Polizisten, Henker und Gefängniswärter, Einarmige. Für die dritte Staffel von Babylon Berlin werden gerade Komparsen gesucht. Christian Friedl, haben Sie jemanden, den Sie vermitteln können?
Ein sehr guter Freund von mir, der unbedingt mitspielen möchte, hat nach dieser Anzeige, der lebt nun leider nicht in NRW, sondern in Magdeburg, der hat dann schon gesagt, so weit geht sein Ehrgeiz nicht.
Wie weit geht Ihr Ehrgeiz?
Für einen Einbeinigen oder so. Man kann ja heutzutage vieles machen mit Maske und so. Deswegen, ich hatte ja auch mal in einer Verfilmung die Dasslers, da wurde ich auch 74-jährig geschminkt, saß ich jeden Morgen 4 Stunden in der Maske. Und das finde ich toll, denn ich habe mich schon immer gern verkleidet.
Und in der dritten Staffel von Babylon Berlin sind Sie auch wieder mit dabei. Mhm. Kurz zu Ihrer Rolle des Fotografen.
Reinhold Gräf ist der Polizeifotograf, der ein geheimes Doppelleben hat. Und in der dritten Staffel darf man sich freuen, dass man mehr über ihn erfährt, über seine Geschichte. Und es gibt auch so 2, 3 sehr intensive Szenen, möchte ich mal vorsichtig sagen. Ich darf leider noch nichts inhaltlich preisgeben, weil wir uns ja auch ein bisschen freier von diesen Büchern von Volker Kutscher bewegen. Aber die Grundlage ist diesmal der 2. Roman von Volker Kutscher, Der stumme Tod. Und ich kann auf jeden Fall wieder sagen, es wird spannend bleiben und es macht unglaublich Spaß gerade.
Das sind die Floskeln, die im Vertrag stehen, die man dann rauslassen darf.
Die Floskeln, die darf man rauslassen, ja.
Aber ist es tatsächlich so, dass im Vertrag festgeregelt ist, wer jetzt etwas vorab rauslassen würde, dann würden Sie aus der Serie fliegen oder wie weit geht das?
Ich weiß nicht, ob es so weit geht wie in Amerika. Ich glaube, die Game of Thrones Darsteller, die hatten schon ziemlich krasse Verträge. Das ist jetzt so nicht, weil die Grundlage kann man überall sich kaufen, die Bücher, und daran kann man sich auch orientieren. Aber ich selber bin auch großer Serienfan und ich würde mich ärgern, wenn ich jetzt schon so viel erfahren würde, weil ich glaube, es ist auch ja ein großes Vergnügen, sich überraschen zu lassen.
Es ist das bisher teuerste deutsche Serienprodukt. 40 Millionen Euro hat es gekostet. Was macht denn den großen Erfolgsfaktor aus? Liegt das auch am Geld?
Ja, ich glaube, das Geld ist immer so ein Ding, da wird immer groß mit rumgeprahlt. Aber ich glaube, das, was man sich mit dem Geld leisten kann, ist natürlich, dass man sehr detailliert arbeiten kann. Und ich glaube, dass diese detaillierte Ausstattung, diese wirkliche Zeitreise, dass die Babylon Berlin sehr gut gelingt, dass es fantastische Schauspieler sind, die dort mitspielen, ein fantastisches Team, auch hinter der Kamera, tolle Regisseure. Und man spürt diese Liebe, die Empathie für dieses Projekt. Das ist nicht nur ein Projekt, wo man sagt, ach, wir haben einen Haufen Geld und jetzt hauen wir das mal raus, sondern es ist wirklich, es kann gar nicht genug Geld sein, sage ich jetzt mal so, um wirklich detailgetreu, um wirklich zu sagen, wir können diese Schauwerte, die Leute auch erwarten, auf einem hohen Niveau, auf einem Kinoniveau, muss man auch dazu sagen, dass dieses Niveau wollen wir auch halten. Aber vor allen Dingen wird es mit einer großen Leidenschaft gemacht.
Aber wenn Sie das jetzt so sagen, spricht das natürlich gegen sämtliche andere Produktionen.
Naja, ich sag mal so, es ist, ich glaube, dieser Geldfaktor ist schon ein wichtiger. Und ich finde es manchmal sehr schade, dass in Deutschland noch zu wenig Mut bewiesen wird. Da werden manchmal Projekte, zum Beispiel die Dasslers wurden ja gleich zweimal verfilmt, zeitgleich. Und man fragt sich, warum? Warum muss das so sein? Man hätte das Geld für eine Produktion nehmen können, die dann auch wirkliches internationales Niveau gehabt hätte. Und ich finde, das ist so etwas, was in Deutschland viel mehr gewagt werden müsste, dass man sagt, lieber den Fokus auf eine tolle Produktion setzen, als manchmal die Themen in drei oder vier Projekten dann mittelfristig zu verwenden.
Also mehr Mut höre ich daraus. Anfang Mai sollen die Dreharbeiten zur dritten Staffel von Babylon Berlin abgeschlossen sein. Christian Friedl ist wieder mit dabei und Sie sind ja auch Sänger. Sind Sie gerade gut bei Stimme?
Heute früh bin ich noch ein bisschen uneingesungen, aber ich glaube, die Tour ist macht sehr viel Spaß, aber es ist auch stimmlich eine Herausforderung für mich und deswegen genieße ich gerade einfach nur Interviews zu geben.
Gibt es da so ein Ritual, was Sie machen, bevor Sie auf die Bühne gehen?
Ja, ich muss mich immer einsingen und ich mache immer so Stimmübungen, die Jungs von der Band auch ein bisschen nerven. Aber das ist wichtig und manchmal mache ich mich dann auch Liegestütze, ein bisschen körperlich fit, weil die Stütze kommt ja aus dem Bauch und deswegen muss ich da auch körperlich fit sein. Aber wenn ich dann auf der Bühne stehe, staune ich immer wieder, wie die Musik und die tolle Band, wie das dann plötzlich von selbst alles rauskommt.
Ja, ist ja auch eine Art von Sport auf der Bühne. Mhm. Ich glaube, die Rolling Stones beweisen das auch. Ja. Und so etwas, so eine Sprechübung, kann man die mal hören? Was ist das so, Bobby Boo oder in welche Richtung geht es?
Also ich mache meistens so, sehr, sehr, kann ich auch jedem empfehlen, der viel reden muss, ist immer so Kaugummi kauend, einfach nur die Stimme, einfach so ein bisschen, dass die Lippen flattern. Das ist erstmal eine super Grundübung, die nicht anstrengend ist, aber die immer so ein bisschen die Stimme und die Stimmlippen ganz gut schließen lässt.
Ja. Gibt es ja sogar im Yoga, glaube ich, ne?
Ja. Yoga ist, glaube ich, sowieso für Stimme auch extrem gut.
Dann hören wir mal eben rein. Bei der Grimme-Preisverleihung haben Sie nämlich den großen Hit aus Babylon Berlin zu Asche zu Staub gesungen. Wir hören mal ins große Finale ein.
Ich bin bereit und such mit dir.
Wenn Sie es gerade hören, wo sind Sie dann?
Ich spüre praktisch noch die Aufregung, die ich da hatte, weil nämlich das gesamte Babylon-Team auch unten saß. Und so gut wie die Sängerin, die ja das im Original gesungen hat und die ja eine fantastische Stimme hat und die natürlich noch eine ganz andere Aura mitbringt, konnte ich das natürlich nicht interpretieren. Aber ich habe so interpretiert, wie ich es singen würde. Und ich war wahnsinnig nervös, weil es war eine große Ehre, weil wir haben das als Band performt mit den Komponisten des Songs, die uns dann, also wir waren praktisch zu siebt oder so.
Ja, und das erfordert schon auch Mut, dann auch etwas zu covern im Grunde.
Ja, absolut. Und dann noch beim Grimme-Preis, der dann auch noch ausgestrahlt wird im Fernsehen. Und ja, da wollte man sich keine Fehler erlauben und deswegen ist man da sehr, sehr nervös.
Gab es mal so einen Fehler, wo Sie gesagt haben, Mensch, da ist einfach alles schief gegangen?
Das gab es schon sehr oft. Ich hatte mal ein Theaterstück gemacht als Jugendlicher, habe selbst das Stück geschrieben und es dann aufgeführt, das hieß HIV, weil ich wollte selber eine Hauptrolle spielen und das haben wir dann in einem Studententheater gezeigt. Es ging nur 45 Minuten, wir haben uns dann gesagt, am Schluss versuchen wir uns nicht zu verbeugen, weil das Thema beklatscht man nicht. Und es war, glaube ich, ein Reinfall, ja, dem man wie im Buche steht. Ich war 16 und wollte den Ruhm.
Ja, aber vielleicht ist genau das auch gerade ganz gesund, oder? Auch absolut, mal reinzufallen.
Absolut. Es ist, glaube ich, ganz wichtig zu scheitern. Und in meinem Beruf oder als Künstler überhaupt ist es ganz wichtig, weil gerade wenn alles so glatt läuft oder die Leute schon klatschen, wenn du die Bühne betrittst und du musst gar nichts mehr machen. Das ist nicht gut. Es ist immer wichtig, sich auch den Erfolg zu erarbeiten und aus Fehlern zu lernen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auch das zuzulassen und auch angstfrei Sachen auszuprobieren. Und wenn sie nicht funktionieren, dann ist es halt so, dann macht man sie nächstes Mal anders.
Und umso schöner, wenn das dann ankommt beim Publikum, wie beispielsweise bei SWR1-Hörerin Katharina aus Wolbach-Nebenau. Die hat nämlich ins Studio gemeldet und hat sie gesehen, unter anderem im Theater Hannover oder auch live mit der Band im Ballhaus oder im Lux in Hannover. Und Woods of Burnham würde sie gerne nochmal hören. Und ein Revival von Ugly Ducklings wäre auch mal was. Also da gibt sie Ihnen noch eine Botschaft mit.
Das ist ein Musical gewesen, was wir in Hannover gemacht haben für Jugendliche, wo es um Außenseiter geht. Und das kam sehr gut bei den Jugendlichen an. Das war so ein bisschen wie Sesamstraße, wurde das inszeniert.
I Call the Hamlet. Sie haben 109 Mal den Hamlet in Dresden auch gespielt. Mhm. Und es wurde aber gleichzeitig auch noch ein Titelsong eines Films.
Genau, Til Schweiger hat uns entdeckt, als wir das Lied als Single rausgebracht haben. Und er suchte noch einen Titelsong für Honig im Kopf. Und dann wurde dieser Song, bekam dann nochmal diese wunderbare Plattform. Und der Film ist ja mega erfolgreich gewesen mit über 7 Millionen Zuschauern. Und das war uns eine große Freude und wir sind da sehr dankbar über diese Plattform.
Welche Musik haben Sie denn zuletzt für sich entdeckt?
Ich höre zum Beispiel zurzeit sehr gerne Charlotte Gainsbourg. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, weil mein Französisch ist nicht so gut.
Ich hatte leider Altgriechisch, ich kann da jetzt überhaupt nicht kontern.
Und die macht sehr, sehr schöne französische Dancefloor-Musik. Ich mag es auch sehr, französischen Pop. Hab als Jugendlicher sehr gerne Mylène Farmer gehört. Aber das Album von Charlotte Gainsbourg, das ist für mich wie Urlaub in den Ohren. Das höre ich zum Beispiel zurzeit sehr gerne.
Und tauchen so Einflüsse dann auch in Ihrer Band bei Woods of Burnham auf?
Auf jeden Fall. Also ich glaube so, man ist manchmal überrascht, wenn man dann so eine Produktion macht. Das neue Album ist ja sehr, wir haben angefangen, wollten so ein bisschen 80er-Referenzen, die Musik unserer Jugend, die uns beeinflusst hat, die frühen Coldplay, Radiohead, aber auch so Einflüsse, teilweise auch sogar wie Roxette, meine absolute Lieblingsband aus meiner Jugend, die ich hoch und runter gehört habe. Da staunt man manchmal, was da so zusammenkommt. Und dann musiziert man drauf los und wenn man sich dann die Songs im Endeffekt dann anhört, merkt man, interessant, da hast du bestimmt unterbewusst an die oder den Künstler gedacht und ja.
Und jetzt steht im Tourkalender 20. März Elbphilharmonie Hamburg. Mhm. Und wenn da jetzt plötzlich noch eine Anfrage von Babylon Berlin reinkommt, Dreharbeiten, wir müssen etwas nachdrehen. Christian, du musst kommen.
Alles schon passiert. Ich bin auch schon spontan angerufen worden um 22 Uhr, dass ich am nächsten Tag drehe. Und ich lebe ja noch in Dresden und die Dreharbeiten sind vorrangig in Berlin. Aber das ist dann, da ist man ja selbst als Schauspieler auch mit einer großen Empathie. Und das ist bei so einem komplexen, es sind ja über 150 Sprechrollen. Ich staune überhaupt, wie die das hinkriegen zu planen. Und da ist die Empathie aber so groß, dass man das auch schafft. Aber bei einem Konzert, was feststeht, da wird dann kein Konzert abgesagt. Also das ist dann gerade in der Elbphilharmonie, wo man eben auch im besonderen Rahmen spielt. Wir spielen dort im kleinen Saal, wir spielen dort auch mit einem Streichquartett und mit Backgroundsängern, was wir sonst bei der Tour nicht machen, um auch die Akustik dieses Raums ein bisschen hervorzuholen. Und darauf freuen wir uns sehr.
Das sind dann aber schon echte Zwickmühlen, in die man geraten kann, wenn man logistisch so aufpassen muss. Wie organisieren Sie sich da in diesen zwei Berufen, Schauspieler und Sänger?
Also das ist sehr schwer. Ich versuche immer so in Blöcken zu denken und zu sagen, jetzt hat das Priorität und versuche so zu planen. Aber das schafft man sehr selten. Vieles überlappt sich dann. Aber ich sage immer, das ist positiver Stress. Und es ist kein Stress, der einen irgendwie zermürbt, weil man denkt, oh Gott, ich weiß gar nicht, wofür ich das mache. Aber wenn man dann die Leute, die glücklichen Gesichter bei den Konzerten sieht oder Mails bekommt oder auf den sozialen Netzwerken Reaktionen auf die Filme und Theaterprojekte, die man macht, dann macht es einen so glücklich, dass man sagt, das ist positiver Stress und es lohnt sich, man macht es nicht umsonst.
Christian Friedl, wir haben am Anfang kurz drüber gesprochen, Sie werden im März 40. Wie wird der Geburtstag gefeiert?
Das ist noch eine sehr gute Frage, weil ich habe lange meinen Geburtstag nicht gefeiert und hatte eigentlich vor, richtig groß zu feiern. Jetzt haben mir aber einige Freunde schon abgesagt, weil meine Freunde sind überall verteilt in ganz Deutschland. Und es ist, glaube ich, schwer, alle zusammenzukriegen, obwohl es ein Samstag ist. Also eigentlich liegt es perfekt. Ich wollte gerne in meiner Heimatstadt in Magdeburg feiern. Jetzt habe ich aber überlegt, vielleicht feiere ich auch erst meinen 41. oder 42. groß und plane das dann längerfristig und versuche vielleicht jetzt einfach im engsten Familienkreis zu feiern.
Weil da vielleicht auch so eine kleine Angst vor der 40er-Krise hintersteckt?
Ja, die Midlife-Crisis beginnt schon langsam und ich muss mich jetzt vorbereiten. Nein, ich finde, das Regisseur sagte mal zu mir, ich habe einen Delay von 10 Jahren und habe ich ihm beim Wort genommen. Und Zahlen sind eigentlich affig, weil man fühlt sich auch nicht wie 40. 40 ist erstmal, wenn man das so ausspricht, eine sehr komische Zahl. Aber ich wurde neulich auf Ende 20 geschätzt. Da hat jemand wahrscheinlich Geld genommen. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, ich fühle mich überhaupt, irgendwie habe ich das Gefühl, ich darf gerade sehr viele Träume, die ich mir als Kind erträumt habe, ausleben und fühle mich unglaublich fit. Und ich glaube, das ist, da muss man sich nicht von so einer Zahl geißeln lassen.
Was wäre denn noch so ein schöner Traum, der ganz gut wäre, wenn er vor dem 40. noch erfüllt wäre?
Vor dem 40. ist ein bisschen eng, weil es ist ja nun bald.
Kann das ja sportlich sein.
Sehr sportlich, ich glaube. Also die Tour ist zum Beispiel, die Tour, die wir gerade haben, läuft so gut. Wir sind jetzt am Mittwoch in Düsseldorf noch und bisher sind alle Konzerte richtig gut verkauft. Zweimal war es sogar ausverkauft, in Magdeburg und Dresden. In Berlin war es nahezu ausverkauft, in Düsseldorf läuft super. Das ist, glaube ich, so ein Traum, wo ich gedacht habe, wenn das so weitergeht, wenn man sich das aufbaut, wenn man in größere Läden kommt, die trotzdem noch einen guten Rahmen haben. Ich muss jetzt nicht in so einer Arena spielen. Kann bestimmt auch mal ganz toll sein, vor 10.000 Leuten zu spielen. Aber ich finde so den Kontakt, dass man das Publikum noch spürt, sehr wichtig und super. Aber unsere Musik strebt ja auch so ein bisschen danach, in die Größe hineinzugehen. Aber das ist so ein Traum, dass sich das noch mehr etabliert. Dass uns SWR1 noch mehr spielt, ist, glaube ich, auch ein großer Traum von mir.
Wir haben das heute schon exzessiv betrieben.
Der ist ja jetzt auch schon vor meinem 40. Geburtstag erfüllt worden.
Musikgeschäft ist aber wirklich eines der härtesten Geschäfte, die Schauspielerei sicherlich auch. Gibt es da so etwas in Ihnen wie einen Leidensdruck oder eine Leidensbereitschaft, die Sie mitbringen?
Ich glaube, dass es auch etwas ist, was mich antreibt. Ich glaube, alles, was so problemlos funktioniert, ist langweilt mich irgendwann dann schon. Und ich glaube, ich brauche diesen Antrieb, ich brauche auch die Herausforderung. Deswegen haben wir uns zum Beispiel auch nicht Christian Friedl und Band genannt, um zu sagen, dass man eventuell mit dem Bekanntheitsgrad des Schauspielers, der vielleicht wächst, auch die Hallen füllen, sondern wir haben uns bewusst einen Bandnamen gegeben. Und das ist auch ein bisschen, wir singen auch nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch, weil uns die Sprache besser gefällt für unsere Musik jetzt. Das sind so Dinge, die ein bisschen legen wir uns selbst Steine in den Weg, aber wenn das dann langsam wächst, dann ist das, glaube ich, toll.
Nächste Chance, Woods of Burnham live zu sehen, dann glaube ich am Donnerstag in Düsseldorf, richtig?
Am Mittwoch in Düsseldorf, genau. Also morgen, genau.
Ich sage danke für den Besuch.
Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Christian Friedl, guten Auftritt.
Eins gehört. SWR1.